Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sehr herzlich willkommen zu unserem Grippe-Treffpunkt. Halsweh, Husten, Kopfweh, Gliederschmerzen, eine Schnuddernase. Ja, die Grippe, eine Viruskrankheit, die jedes Jahr Tausende von Menschen ins Bett hineinlegt. Warum kann ein munzig kleiner Virus einen grossen Mensch flachlegen? Was passiert in der Nase, in der Lunge oder im Hals, wenn man mit Fieber im Bett liegt? Ich bin der Tommy Scherrer und freue mich auf meine beiden Gäste, einen Virologen und einen Professor für Naturheilkunde. Und wenn Sie jetzt gerade mit einer Grippe im Bett liegen und uns aber trotzdem schnell anrufen würden, dann schicken wir Ihnen in 800.000-facher Ausführung gute Besserungswünsche. Also, rufen Sie doch schnell an, 0848 440 222 0848 440 222.
Perde cabudinha azul. Verde, verde de esperança, mais verde que tristeza, desse verde mar de lágrimas. Verde cabudinha azul, verde, verde de mansa, mais verde que milho verde, verde, verde manhã. Verde vida, verde sonho, Cabo Verde que tá prendendo, dá volta pra boterra verde, e verde tá sem minha alma. Dá volta pra boterra verde, e verde tá sem minha alma. Cabo dinha azul, Cabo Verde dinha sangue, Minde dinha jamor, São Vicente aguardou. Verde cabo dinha azul, Minde dinhas maior, Cremo vena bo verde. E viver na minha canção, cremo ver na boa verde. E viver na minha canção. Verde vida, verde sonho, Cabo Verde que tá aprendendo. Dá volta pra boterra verde, e verde tá ser minha alma. Dá volta pra boterra verde, e verde tá ser minha alma. Dá volta pra boterra verde, e verde tá ser minha alma.
Willkommen zum Grippetreffpunkt auf DRS1. 12 Minuten ab der 9 ist es und guten Morgen, Sonja Hirschi.
Jawohl, guten Morgen, Scherer.
Oh, Sie Arme. Wie lange sind Sie denn schon krank im Bett?
Ja, ich bin schon krank im Bett, ja.
Und wie lange schon?
Seit anderthalb Wochen jetzt.
Was haben Sie alles für Beschwerden, Frau Hirschi?
Ja, einfach die ganze schwere Angina. Und Fieber habe ich jetzt keine mehr zwar, aber einfach die Zunge tut mir weh. Ich konnte fast nicht mehr schlucken. Ich habe nur noch Schokoladencreme und Joghurt gegessen. Alles, was ich geschluckt habe, konnte ich es gar nicht schlucken richtig. Aber jetzt ganz langsam kommt es langsam wieder. Aber einfach den Husten habe ich noch immer noch ziemlich stark.
Gibt es ein Hausmittel, das Sie selber mitnehmen, das Sie selber einnehmen?
Nein, ich war beim Doktor.
Und der hat was gesagt?
Zweimal schon. Ja, schon zweimal bin ich beim Doktor. Er hat mir eben Antibiotika gegeben. Und jetzt, morgen habe ich eigentlich im Sinn zu arbeiten wieder, aber mal schauen.
Also, wir schicken Ihnen ganz, ganz gute Besserung. Danke, dass Sie angerufen haben, Frau Hirschi.
Danke vielmals und euch auch schönen Tag.
Merci vielmals, das können wir gerne entgegennehmen und brauchen. Und jetzt begrüsse ich unsere beiden Gäste, die wir bei uns haben. Das ist zum einen der Lars Hangartner, Virolog und Professor an der Uni Zürich. Er ist 38, kerngesund. Guten Morgen, Herr Hangartner. Und der Reinhard Saller, er ist Professor für Naturheilkunde, auch an der Uni Zürich, ist 63 und auch kerngesund. Guten Morgen, Herr Saller.
Guten Morgen.
Ja, jetzt haben wir den Frau Hirschi zugelassen, oder? Kann das eine Grippe sein? So wie man es immer erwartet, so in der kalten Jahreszeit. Herr Hangartner, Sie als Virolog?
Also, wir bezeichnen im Volksmund sehr viele Sachen als Grippe, wo wir jetzt als Forscher oder auch als Mediziner wahrscheinlich eher würde als grippalen Infekt bezeichnen. Grippe ist normalerweise durch ein Virus, das sogenannte Influenza-Virus, verursacht. Aber natürlich von den Symptomen her sind die mit vielen anderen grippalen Infekten sehr ähnlich. Und Frau hat, woher angerufen hat, Frau Hirschi hat gesagt, sie hätte eine Angina. Und das ist wahrscheinlich auch das, was wir da beobachtet haben.
Also, dann gehen wir doch aber auf die Grippe, die ziemlich sicher noch kommt. Die kommen ja, die Viren, die reisen um die Welt herum. Wir wollen heute in die Geheimnisse einsteigen. Was ist ein Virus? Warum hat man zum Beispiel, Herr Hangartner, wenn man eine Grippe hat, eine Influenza, eine laufende Nase?
Eigentlich die meisten Krankheitssymptome, die wir erleben, wenn wir eine Grippe haben, sind eigentlich nicht ganz direkt das Virus, sondern vielmehr von unserem Körper im Kampf gegen das Virus verursacht. Das heisst, die laufende Nase ist zum Beispiel, wo unsere Schleimhäute produzieren, mehr Schleim, damit der Virus rausgeschwemmt wird. Und dadurch, dass das eine visköse Flüssigkeit ist, hat die Viren, die allenfalls in dem Schleim sind, auch nicht so gute Möglichkeiten, zu den Zellen zu kommen, die sie infizieren. Mhm. Also das ist eigentlich eine Gegenmaßnahme, die unseren Körper trifft. Das ist nicht das Virus direkt verursacht.
Was macht das Virus in unserem Körper? Wenn man es dann per Ansteckung bekommen hat, Tröpfelansteckung ist das so das Stichwort. Das heisst, wenn ein anderer Mensch hustet und mit der Flüssigkeit, die man raushustet, das ist so wie ein Spray, atmet man das ein und dort drin sind die Viren. Aber was macht das Virus im Körper?
Also das Grippevirus selber wird, wie Sie gesagt haben, von uns eingeschnufft und dann in den oberen Atemwegen bindet das Virus dann an die Zelloberflächen, die wir dort haben, im Prinzip die Verteidigungslinie, die uns von der Außenwelt abschottet tut und tut sich dann in gewisse Zellen einnisten und tut die Zellen dazu umprogrammieren, dass die nichts mehr anders machen als Grippeviren. Und die Nachkommenviren werden wieder ausgescheidet und können wieder neue Zellen infizieren. Und schlussendlich haben wir in unserem oberen Atembereich eine richtige Virusfabrik, wo Nachkommenviren gemacht werden, wo wir dann eben zum Beispiel, wenn wir husten, dann auch wieder in Form von Tröpfchen abgeben.
Das heisst, das Virus programmiert unsere Körperzellen wie um?
Das ist so, ja. Es tut sie sozusagen kidnappen für die eigenen Zwecke.
Ist das Virus eine Lebensform? Ich habe Verschiedenes gelesen in der Vorbereitung von dieser Sendung, oder? Eine biologische Einheit, ist es ein Lebewesen? Was sagt da der Fachmann?
Das ist eine Definitionsfrage. Und ich denke mir, jeder hat seine eigene Definition, wo für ihn oder sie das Leben beginnt. Für mich ist eigentlich ein Virus als solches keine Lebensform, weil für mich braucht eine Lebensform nebst der Eigenschaft, dass sie sich selber kann vervielfältigen, auch noch einen Stoffwechsel. Das heisst, es muss können unabhängig oder grösstenteils unabhängig von einer anderen Lebensform leben und im Prinzip auch eigene Bestandteile können aufbauen. Und von dem her gesehen, würde ich sagen, sind Viren eigentlich keine Lebensform, weil die haben keinen eigenen Stoffwechsel. Sie brauchen eine Wirtszelle, wo sie können kidnappen, damit sie überhaupt können, sozusagen ihre andere Funktionen sich vervielfältigen können, verwirklichen.
Und trotzdem gibt es die Viren so lange, wie es uns Menschen gibt. Was weiss man denn darüber? Vielleicht Herr Saler auch, Sie als Naturheilkundespezialist und Sie sind aber auch Arzt, Mediziner. Woher das die gekommen sind? Weiss man das? Ja. Oder Herr Hangartner, ja.
Es gibt auch verschiedene Hypothesen. Die eine Hypothese ist, dass eigentlich jedes Lebewesen die eigenen Viren generiert. Also sozusagen, dass man innerhalb vom Erbgut Gene haben, wo sich vom Selbstständigen und dann irgendwann auch noch die Möglichkeit oder Mittel entwickelt, um nicht nur sich verselbstständigen, sondern zum anderen den Wirt verlassen. Und von dem her, man kennt eigentlich für sämtliche Organismen, die für der Welt bekannt sind, kennt man auch Viren. Und das ist eigentlich schon noch etwas, wo interessante Hypothesen ist, aber schlussendlich wirklich wissen tut man es nicht. Es ist einfach so, dass jedes Lebewesen, sogar Bakterien haben Viren, die Bakterien anfallen können. Jede Lebensform hat seine Viren. Mhm.
Warum kommt das Virus immer in der kalten Jahreszeit? Und es wandert ja um den Erdball herum, Herr Saler. Sie müssen husten, ist kein Problem, husten Sie nur.
Die verschiedenen Krankheitserreger haben natürlich ihre Zyklen, die von der Umgebung, von den Temperaturen, vom Klima abhängig ist und die zum Teil auch davon abhängig ist, wie die entsprechenden Wirtstiere, in denen sie leben, in denen sie sich fortpflanzen können, wie die so beisammen sind. Und von daher ist es für eine ganze Reihe von Viren relativ typisch, dass sie im Herbst und Ende Herbst auftreten und dann je nach Ausbreitungsgraden sich über die ganze Welt verbreiten. Dabei ist dann wieder interessant, dass sie sich über die Welt verbreiten, unabhängig davon, wie dann jeweils die entsprechenden Temperaturen sind. Denn man würde ja sonst im ersten Moment annehmen, dass die Influenza-Viren dann im Winter eher in der nördlichen Halbkugel sind. Das ist aber mitnichten der Fall. Sie sind nicht ausschließlich in der nördlichen, sondern kommen auch in dieser Zeit in der südlichen Halbkugel vor.
Wie reisen denn die? Mit dem Wind, mit den Vögeln, mit den Menschen, in den Flugzeugen? Wie passiert das?
Ja, sie reisen natürlich mit allem, was sie jetzt da aufgeführt haben, aber sie benötigen dafür zu einem großen Teil eben auch ihre entsprechenden Träger. Das ist auf der einen Seite sind es die Vögel, auf der anderen Seite sind es die Menschen, die es mitbringen und dann wieder, so wie vorhin von Herrn Hangartner geschildert, dann weiter verbreiten können.
Wir haben noch ganz viel zu besprechen im Verlauf von diesen zwei Treffpunktstunden. Als nächstes sind ein paar Minuten, wenn wir natürlich über Behandlungsmethoden reden. Also was macht man, was hilft, wenn man so eine Influenza hat, ein Grippevirus in seinem Körper inne hat, Tee, ein Grippemittel, viel Schlaf. Wir erfahren es gerade da im Treffpunkt, wo wir die Grippe ganz genau anschauen. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? Nobody but you and me. We've got it together, baby.
so many ways that I can love you, dear, but they are there. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything.
Man hat Fieber, man liegt im Bett, hat einen dicken Kopf, muss husten, schwitzt sich einen ab. Und was haben wir gelernt, was ganz wichtig ist, wenn man eine Grippe hat? Wir reden heute im Treffpunkt über Grippe. Viel trinken. Trinken, trinken, trinken. Jetzt ist einfach die Frage, ist es egal, kann man einfach auch Wasser trinken oder ist es literweise Tee und meistens Tee, der einem nicht so schmeckt, so habe ich es als Kind in Erinnerung. Da wollen wir jetzt unsere beiden Fachmänner fragen. Der Reinhard Zaller, Professor für Naturheilkunde an der Uni Zürich und der Lars Hangartner, er ist Virolog, auch Professor an der Uni Zürich. Ja, gehen wir doch mal zuerst aufs Trinken. Warum ist das so wichtig, Reinhard Zaller, Sie als Naturheilkundeprofessor?
Da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Gründen. Auf der einen Seite ist während Krankheiten mit erhöhten Temperaturen, mit einer beschleunigten Atmung der Flüssigkeitsverlust relativ hoch, auch durch das Schwitzen, das dabei immer vorkommt. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich sinnvoll, mit der Flüssigkeit eben nicht nur Wasser aufzunehmen, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Stoffe. Ich halte das Trinken für Tees durchaus für außerordentlich bedeutsam. Es gibt zumindest aus der Forschung, aus der experimentellen Forschung auch eine ganze Reihe von Hinweisen, dass durch die Inhaltsstoffe von Tees die Vermehrung von Viren oder die Weitergabe von Viren durchaus verzögert werden kann, kann zum Teil auch verhindert werden. Es sind auch Stoffe dabei, die die Schleimhaut schützen können, die Entzündungsreaktionen, die in der Zeit ablaufen, auch etwas zurückdämmen können. Dabei ist aber wichtig, dass man insbesondere auch die Tee trinkt, die man trinken mag, das heißt, die einem über die Zeit schmecken, die einem auch vom Geruch her passen. Denn bei Pflanzen ist ja schon auch das Interessante, dass viele Stoffgruppen in den Pflanzen recht unterschiedlich vorkommen. Sie haben in den Pflanzen selber auch Abwehr- und Schutzfunktionen und eine Pflanze kann nicht für jeden Erreger jeweils einen ganz spezifischen Stoff bilden und von daher ist es ja auch sinnvoll, dass man bei den ganzen Tees auch abwechseln kann. Im Rahmen dieser ganzen Erkältungstees, aber auch Einzeltees, wenn man Salz bei denkt, wenn man an Thymian denkt, da findet man sicherlich jeden Tag einen Geruch und einen Geschmack, den man dann schon trinken mag.
Jetzt gibt es zwei Arten, wie man eine Grippe behandeln kann, wenn man sie verwünscht hat. Man kann in der Apotheke und kann sich ein pharmazeutisches Produkt kaufen, wo das Kopfweh wegtut, wo die Fieber absenkt, oder man erleidet es und nimmt es, wie es kommt, und gibt dem Körper quasi Naturprodukt. Welches ist der bessere Weg? Herr Zaller, vielleicht Sie als Naturheilkundeprofessor zuerst.
Wenn es um den besten Weg geht, dann geht es auch immer darum, was für den einzelnen Menschen notwendig ist. Wenn es notwendig ist, dass man in der Zeit auch arbeiten muss, dann ist es sicherlich auch sinnvoll, von Zeit zu Zeit Mittel gegen die Kopfschmerzen zu nehmen. Dann kann es auch mal sinnvoll sein, ein fiebersenkendes Mittel zu geben. Wenn man sehr viel Zeit hat, wenn man die Krankheit durchleiden kann, wenn man nicht arbeiten gehen muss, dann kann man sich viel mehr auch auf Mittel verlassen, die den eigenen Körper dazu anregen, sich wesentlich intensiver mit den Grippeviren und mit dem Lebenszyklus der Viren auseinanderzusetzen. Ich glaube, da ist es sinnvoll, einen jeweils angemessenen individuellen Kompromiss zu finden. Das ist nicht nur meine Einschätzung, sondern das erlebe ich auch von den Patienten her selber, dass es denen nicht um ein Entweder-Oder geht, sondern sinnvoll darum, die beiden Sachen miteinander zu kombinieren. Muss allerdings schon dazu sagen, dass die doch recht große Bedeutung dann von Naturmitteln und Naturheilmitteln eigentlich deutlich unterschätzt wird.
Also das erstaunt mich jetzt, dass Sie das sagen. Ich hätte jetzt gedacht, Sie halten das Flammenstatement für Naturheilprodukt und sagen, wenn man mit Chemie dahinter geht, kommt sie nachher, die Grippe, wenn man sie wegdruckt, umso stärker. Das ist so ein Klischee, das kursiert.
Naja, was ich jetzt geschildert habe, ist ja nicht das Wegdrücken der Grippe, sondern ist das Durchleben der Grippe und trotzdem seinen Alltag noch gestalten zu können. Und ich glaube, es geht auch nicht insgesamt darum, für das eine oder andere ein flammendes Plädoyer zu halten, sondern sinnvolle Sachen für die Patienten herauszusuchen.
Dann frage ich den Virologen, den Lars Hangartner. Ist es so, das meinen ja viele Leute, dass wenn man mit Chemie dahinter geht und es wegdrückt, dass es nachher umso stärker wieder ausbrechen kann?
Ich denke, es hat eh noch etwas damit zu tun, dass wenn man zu früh wieder arbeiten oder eben wenn man sich und seinem Körper nicht die Zeit gibt, um die Infektion vollständig zu bekämpfen, dass dann vielleicht eben schon auch eine Tendenz besteht, dass die wieder aufflammt. Aber das hat als solches vielleicht mehr mit dem zu tun, dass man mit dem, dass man die Grippesymptome unterdrückt, vielleicht eben zu früh geht und sich sozusagen zu früh wieder gut fühlt und dann rausgeht. Dass es direkt ein Zusammenhang ist, dass die Mittel, sozusagen ich nehme Mittel, darum komme ich es nachher wieder rüber, das stimmt natürlich nicht.
Man kann Grippeviren, dass man das da festhaltet, nicht abtöten?
Nein, also allgemein, wir haben jetzt doch, also Stichwort Tamiflu und auch andere Medikamente, wir haben ein paar wenige Medikamente, die können das Grippevirus verzögern. Aber das ist auch mit sehr gewissen Vorbehalten, man muss es relativ bei Zeiten nehmen und der Virus wird auch relativ schnell resistent dagegen. Also ich persönlich, ich denke mir, es ist nicht nötig, dass gesunde, erwachsene Leute gehen gut Tamiflu nehmen, wenn sie Grippe haben. Ich denke mir, zwei Gründe sprechen für das. Der eine Grund ist eben einmal, wie man gesagt hat, man kann das durchleben, das ist nicht lebensbedrohlich für die meisten Leute. Und der andere Grund ist natürlich mehr der, den man eigentlich auch wie von den Antibiotika kennen, ist, wenn die Waffe mal ihre Spitze verliert, haben wir nachher ein Problem. Und man sollte eigentlich das Tamiflu und die anderen Medikamente, die es gibt, sollte man für die Leute scharf behalten oder aktiv behalten, wirksam behalten, die es wirklich brauchen. Und das sind alte Leute oder kleine Kinder oder einfach Patienten, die sonst einen sehr komplizierten Verlauf von der Grippeinfektion hätten.
Reinhard Zahl, das nimmt mich noch Wunder. Wir haben vorhin kurz über Wirkstoff geredet im Zusammenhang mit Tee. Was sind die bekannten Wirkstoffe in der Naturheilkunde, wo man weiss, die helfen? Was sind das für Pflanzen?
Die Wirkstofffrage in der Naturheilkunde ist ein bisschen komplexer zu beantworten, weil im Gegensatz zu dem Tamiflu die Wirkstoffe in der Naturheilkunde immer viel Stoffgemische sind. Das heißt, ein Tee, den man als Wirkstoff betrachtet, hat vielleicht 150 bis 200 Inhaltsstoffe und von daher ist auch der Wirkungsmechanismus, ist auch der Einsatz von so Naturstoffen durchaus ein anderer. Es gibt zumindest auch erste Hinweise, dass auf solche Naturstoffe, wenn sie so komplex zusammengesetzt sind, auch die Resistenzbildung wohl etwas verzögert, die sich auch anders darstellt.
Was ist Resistenzbildung?
Resistenzbildung. Das wäre, dass die Viren eben den entsprechenden Eingriffen in ihren Fortpflanzungszyklus ausweichen können. Das scheint bei Naturstoffen seltener und wenn auch langsamer zu erfolgen.
Aber können Sie trotzdem mal zwei, drei aufzählen?
Pflanzen, wenn man dann auf die Pflanzen zurückgeht, gibt es eine ganze Reihe von Pflanzen, meistens diejenigen, die auch gut riechen. Das heißt, die ätherische Öle enthalten, von denen Wirkungen gegen Viren und gegen Bakterien bekannt sind. In der letzten Zeit sind auch wieder einige andere Pflanzen aufgekommen, die zum Teil durchaus auch experimentell beforscht wurden. Da gehört die Zistrose dazu, da gehören bestimmte Extrakte aus dem Granatapfel, sowohl aus dem Fruchtfleisch wie aus der Schale dazu. Da gehören Extrakte aus ganz bekannten einheimischen Pflanzen, wie etwa dem Storchenschnabel mit dazu. Und natürlich auch immer die Pflanze, die immer dabei diskutiert wird, der purpurrote Sonnenhut, die ganzen Echinacea-Zubereitungen.
Aber festhalten können wir auch, man kann das nicht selber zubereiten. Das ist viel zu kompliziert, weil es zu komplex ist.
Ich denke, wenn man krank ist, dann ist es notwendig, dass man solche Mittel in möglichst hoher Qualität mit großer Sicherheit bekommt. Und da ist es notwendig, dass sie Arzneimittelstatus haben. Und der ist durch Eigenzubereitung nicht erreichbar.
Jetzt wollen wir wissen, von den Leuten daheim, die uns zuhören, was kennen sie für Hausmittel, vielleicht überliefert über Generationen, die ihnen hilft, wenn sie so eine Grippe haben, die sie selber anwenden, bei sich selber oder vielleicht auch bei ihren Kind. Was hilft und wie wenden sie es an? Unsere Fachleute können ihnen dann natürlich sagen, was allenfalls für Wirkstoffe dort drin sind. Studio@drs1.ch, das wäre das Mail. Studio@drs1.ch oder natürlich auch das Telefon, das sie uns geben können. 0848 440 222. 0848 440 222. Ihre Hausmittel quasi auf dem Prüfstand oder auch zum Weitergeben für alle anderen.
No. There's a place in your heart and I know that it is love. Ich bin auch einfach Symptome ein bisschen, dass man sich nicht ganz dermassen hundelend fühlt.
There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. Care enough for the living, make a better place for you and for me.
Heal the World. Macht die Welt wieder gesund von Michael Jackson. Der Treffpunkt, wo wir die Grippe heute genau anschauen, wir sind jetzt genau dort, wo wir mit unseren Hörerinnen und Hörern im Kontakt sind und begrüssen sehr herzlich bei uns den Albert Benniger. Guten Morgen, Herr Benniger.
Guten Morgen, Scherer.
Ja, die Hausmittel hat uns Wunder genommen, die man so anwendet. Was für ein Hausmittel wenden Sie an bei Grippe?
Also gut, ist Zwiebelnwickel gegen Verkältung.
Und?
Dann tut man Zwiebeln andämpfen und dann nachher so ein Küchentüchli. Und dort dämpft nachher, tut das nachher den Schleim und die Verkältung lösen.
Haben Sie das überliefert bekommen, Grossmutter, Mutter, zu Ihnen?
Von der Grossmutter, ja.
Und wendet es selber bei sich an?
Ja.
Haben Sie eine Ahnung, warum es nützt?
Ja, irgendwie wegen der Dämpfe, aber ganz genau weiss ich es nicht.
Willst du es wundern?
Ja.
Ja, super, dann fragen wir doch den Reinhard Saller, Professor für Naturheilkunde. Herr Saller, was ist der Grund, warum Zwiebelwickel die Dämpfe von gekackten Zwiebeln helfen, wenn man eine Erkältung hat?
So muss man einmal sagen, dass es ein sehr weit verbreitetes und auch schon sehr altes Hausmittel ist, wo die Erfahrungen darauf hinweisen, dass es auf der einen Seite symptomlindernd ist und dass man es manchmal auch in der Vorbeugung verwenden kann. Man spekuliert über zwei Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen. Auf der einen Seite tatsächlich das, was über die gedämpfte Zwiebel abgestrahlt und dann eingeatmet wird, insbesondere die große Gruppe der Schadstoffe, die dabei sind, die auf der einen Seite ja die Augen tränen lassen, die Nase zum Laufen bringen und die sicherlich antientzündlich sind, vielleicht auch eingreifen können in den Lebenszyklus. Der zweite Gesichtspunkt ist der, wenn die Zwiebelauflagen länger auf der Haut aufliegen, dass eine kleine Menge der Inhaltsstoffe auch über die Haut aufgenommen wird und dort eine antientzündliche Wirkungen auswirken kann im ganzen Körper. Ich selber halte die erste Wirkkomponente, die nämlich über das Einatmen der Dämpfe geht, für die bedeutsamere.
Kann man es nachher noch zum Kochen brauchen, Zwiebeln?
Das würde ich nicht machen.
Nicht? Gut, also. Merci vielmals, Herr Benniger, dass Sie angerufen haben. Wir sind jetzt verbunden mit Esther Peng. Guten Morgen, Frau Peng.
Guten Morgen, grüß
dich. Was ist es bei Ihnen? Ich sehe Sie da ab und zu ein Schnäpschen.
Ja, genau. Ich nehme halt, wenn es mir nicht so gut geht und ich wirklich wieder am anderen Tag sehr fit sein, am Abend ein Schnäpschen und gehe früh schlafen.
Wer hat Ihnen das weitergegeben?
Ja, ich weiß gar nicht.
Wissen Sie gar nicht,
oder? Ich habe nur gehört und ich denke auch, was in der Natur draussen wächst, kann eh gut sein für den Körper. Oder? Und, wir sind ja aus der Natur.
Und Sie glauben daran?
In mir hilft es auf jeden Fall.
Ihnen hilft es. Und was ist da für ein Schnäpschen? Ja, ja. Was ist für ein Schnäpschen?
Ja, je nachdem, was gerade rum hat. Ob ein Cognac oder irgendwie ein Eigenbrand oder so.
Etwas. Aha, Sie schauen gar nicht drauf, ob es jetzt Zwetschgen ist oder Äpfel oder irgendwie, sondern hauptsächlich aus der Natur und hauptsächlich ein Brand in dem Fall.
Ja, genau, ein bisschen etwas Hochwertiges, genau.
Also, Frau Peng, wir fragen doch auch den Reinhard Saller. Herr Saller, ein Schnäpschen, das ist auch etwas, was der Volksmund sagt, hilft das, ja oder nein?
Man hört jetzt ganz oft von Patientinnen und Patienten und es werden dabei ganz unterschiedliche Schnäpse verwendet. Ich könnte mir vorstellen, dass bei manchen die gesteigerte Durchblutung im Körper insgesamt eine gewisse Rolle spielt. Dann gibt es aber in meiner Einschätzung einige Schnäpse, wo ich darüber hinaus Wirkkomponenten sehe, nämlich bei all den Schnäpsen, wo auch ein gehöriger Anteil von Bitterstoffen mit dabei ist. Mhm. Und bei den Bitterstoffen kennt man, dass die relativ unmittelbar Auswirkungen auf Teile der natürlichen Immunität haben. Können. Man kennt von den Bitterstoffen auch, dass sie ausgeprägte antientzündliche Wirkungen haben können, die ganz breit sind, also viel breiter, als man sonst oft durch chemische Mittel erreichen kann. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein Grund sein könnte, warum es bei einem Teil der Patientinnen und Patienten hilft. Man muss aber auch ganz klar sagen, das über die Hilfe kennt man nur von den Berichten der Patienten und ich kenne auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe, die sagen, habe ich ausprobiert vom Whisky bis zum Kräuterschnaps, bei mir hat es nicht geholfen.
Menge, ist die entscheidend? Also nicht möglichst viel, nehme ich an, sondern...
Nein, da ist sicherlich nicht Dosis-Wirkungskurve dabei, dass man sagt, mit zunehmender Schnapsdosis nimmt die Wirkung zu. Wenn, sind es ganz kleine Mengen. Und man sieht es ja auch, wenn es um die anderen Inhaltsstoffe wie Bitterstoffe oder so geht, da genügen die kleinen Mengen.
Also mit einem leichten Augenzwinkern, der mit dem Schnäpschen. Habe ich Sie richtig verstanden?
Mit einem doppelten Augenzwinkern.
Mit einem doppelten Augenzwinkern. Also gut, begrüße jetzt noch Kathi Kubli bei uns in der Sendung. Guten Morgen, Frau Kubli.
Guten Morgen miteinander.
Was ist es bei Ihnen für ein Hausrezept?
Also ich bin 90 und schon immer habe ich, wenn ich gemerkt habe, ich habe Influenza und Rückenweh und Fieber, ich habe nicht mehr so hoch Fieber, bei mir geht es noch höchstens auf 38, dann mache ich mir Lindenblütentee mit Candiszucker und Zitrone. Und dann nehme ich ein Aspirin und dann schaue ich, dass ich viel schwitze und ich inhaliere mit Thymian. Und wenn dann kommen ja am Ende so Nachfolger, so am 4., 5. Tag, hat man vielleicht verstopfte Nase oder so, dann kaufe ich mir ein Mittel von einem Naturheilarzt, wo ich aufschnupfen kann und dann tue ich noch etwas Pulmex in die Brust einreiben. Das sind meine Mittel und ich brauche halt 5 oder 6 Tage, bis ich wieder da bin.
Ist die Weisheit des Alters, Frau Kubli. Der Herr Saller, unser Naturheilkundenspezialist, ist gar nicht nachkommen schreiben. Man mal hören, was er alles sagt zu Ihnen Wirkstoffen.
Ich hatte jetzt fast den Eindruck gehabt, dass mein eigenes Geheimrezept jetzt da geschildert worden ist, weil alle diese Maßnahmen sinnvoll sind. Auf der einen Seite sich die Zeit zu nehmen, natürlich im Alter geht man nicht mehr arbeiten, aber sonst, dass man auch daheim bleibt. Und dann die Kombination aus einem Lindenblütentee, der die Schwitzen befördert, der antientzündliche Wirkungen hat. Dann die Zitrone, die nicht nur der Träger von Vitamin C, sondern von einer ganzen Reihe sinnvoller Stoffe sind. Ich denke, Schwitzkuren sind bedeutsam, wahrscheinlich mehr bei grippalen Infekten und Erkältungskrankheiten, weniger bei der Grippe, aber ich habe der Schilderung auch entnommen, dass es eher um einen grippalen Infekt geht. Inhalieren mit Thymian ist was ausgesprochen Sinnvolles. Man weiß, dass die Thymian-Dämpfe und auch das ätherische Öl dabei mehr als günstige Wirkungen hat, auch das die Virusverbreitung herabsetzen kann. Und dann, dass man noch eine direkte lokale Behandlung in der Nase macht, finde ich wunderbar.
Da haben wir, was ich erzählt habe, mit 90, also super, Frau Kubli, Sie machen das genau richtig. Jetzt nimmt sie Wunder, was sie auch noch gesagt hat, Lars Hangartner. Sie hat auch noch gesagt, einfach daheim bleiben, oder?
Ja.
5 Tage lang einfach quasi mindestens sich nicht rausbegeben und nicht andere vielleicht anstecken, durchstehen.
Ja, ich denke mir, das ist ein wichtiger Punkt, den die Frau erwähnt hat. Und das ist, wenn ich krank mit Medikamenten mich so weit zu Weg bringe, dass ich gehe arbeiten, tue ich meinem Arbeitsgeber schlussendlich und mir selber und meinen Kollegen keinen Gefallen damit. Weil ich bin genauso infektiös, ob ich mich jetzt gut fühle oder nicht gut fühle. Und indem, dass ich krank gehe arbeiten, tue ich wahrscheinlich dann meine Mitarbeiter anstecken und dementsprechend unter dem Strich habe ich dann nicht geholfen, indem, dass ich bin krank arbeiten kann. Mhm. Also ich denke mir, man sollte sicher nicht endlos zuhause bleiben, aber man sollte sich wirklich die Tage, wo man ohne Medikament nicht mag aufstehen, wo man nicht mag arbeiten gehen, soll man auch nicht gehen.
Wir haben das ein oder andere Mail bekommen. Cornelia Büttler, Produzentin von unserem heutigen Grippe-Treffpunkt, auch kerngesund, hat jetzt ein oder andere bei sich.
Genau, Regula Stern-Grieser hat geschrieben, sie kochen ihren Angehörigen bei Grippe und Erkältungen eine kräftige, rassige Nudelsuppe, die zum Schwitzen bringt. Und gleichzeitig muss man dann genug Flüssigkeit bei sich haben. Rassig heisst wenig Salz, aber genügend Peperoncini, weil die einem eben zum Schwitzen bringen und dann auch noch den Effekt haben, dass man genug Luft überkäme.
Herr Saller, vielleicht schnell einen kurzen Bezug zu dem. Die kräftige Suppe.
Die kräftige, scharfe Suppe ist ja schier ein Klassiker. Insbesondere bei den ganzen grippalen Infekten. Ich denke aber auch, dass die bei der Influenza eine große Rolle spielen könnte. Ich würde sie genauso machen, wie es in dem Mail heißt. Und würde aber bei den Gewürzen noch deutlich über die Peperoncini hinausgehen. Da käme noch der Ingwer dazu, da könnte man den Koriander dazu nehmen, da könnte man Sellerie und Selleriewurzel dazu nehmen. Es ist ein Hausmittel, das in der Naturheilkunde, aber mittlerweile auch weltweit in der Schulmedizin eine große und ganz offensichtlich wirkt. Eine Rolle spielt.
Dann noch etwas anderes, Cornelia, bitte.
Ja, Daniela Roos hat eine ganze Liste geschrieben mit verschiedenen Sachen, zum Beispiel bei Halsweben mit Salbeitee gurgeln oder Inverkäuen, zum Beispiel bei Stockschnupfen Kompresse mit Leinsamen machen. Das hat mich auch noch speziell
gemacht. Was hat es dort für Wirkstoff drin bei Leinsamen?
Wahrscheinlich geht es da beim Leinsamen darum, dass bei der Kompresse der Leinsamen gequetscht ist, sodass die Komponente des Leinöls aus dem Leinsamen sehr deutlich übergehen kann, die dann auch direkt aufgenommen wird in den Körper. Und das sind antientzündliche, auch immunmodulierende Stoffe, die man schon sehr lange kennt. Auf der einen Seite, wenn man es öfter macht, ist eine Behandlung bei Erkältungskrankheiten, aber dann dieselben Leinsamen, wo es dann sogar auch beforscht sind, diese Kompressen als Schmerzbehandlung.
Also wir haben jetzt ganz schöne Paletten bekommen von unseren Hörern. Wir haben noch etwas, ja?
Ja, Frau Ida Rüeg, sie setzt auch scharfe Hühnersuppen und sie hat sich gefragt, sie hat in einer Untersuchung gelesen, dass Hühnerfett soll Viren abwehren, was da dran ist.
Ist das möglich, Lars Hangartner, Sie als Virolog, Hühnerfett gegen Viren?
Ich habe noch nichts Solches gehört. Ich glaube, also ich kann das nicht beurteilen, ich habe noch nie etwas darüber gelesen. Also es ist nicht etwas, wo man standardmässig jetzt wüsste, dass das könnte.
Bei Kranken gilt ja aber, hauptsächlich man glaubt daran. Und da kann man die eigenen Abwehrkräfte heisst, immer so mobilisieren. Das ist ja auch etwas Wichtiges. Also nützt es nichts, so schadet es nichts, das kann man sicher sagen an dieser genau. Stelle. Wir haben jetzt über Behandlungsmethoden geredet. Herzlichen Dank Ihnen daheim, dass Sie uns so viel geschickt haben. Jetzt wollen wir in ein paar Minuten aber schon auch noch über Prävention reden. Und da ist natürlich das grosse Thema Impfen ja oder nein.
Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi e credimi perché farei del male solo e ancora a me. Spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più, c'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Puoi, credimi perché farei del male solo e ancora a me. Qui, tra le cose che ho, ho qualcosa di più che non ho avuto mai. Hai bisogno di vivermi di più.
Wenn man so singen kann wie Laura Pausini, ist man ganz sicher gesund. Kräftige Stimme hat sie. Wir sind jetzt mit in der Diskussion im Treffpunkt über die Grippe und haben jetzt in den nächsten paar Minuten die Prävention im Fokus. Bei uns zwei Fachleute. Das ist der Reinhard Zaller, Professor für Naturheilkunde an der Uni Zürich, und es ist der Lars Hangartner, Virolog und auch Professor an der Uni Zürich. Impfen, ja oder nein? Das ist jedes Jahr wieder die Frage, je nachdem, wie stark die Grippewelle erwartet wird. Das letzte Jahr bei der Schweine Grippe war das grosse Thema. Die Schweinegrippe ist dann aber weniger heftig gekommen, als man es erwartet hatte. Ja, die beiden Herren impfen, ja oder nein? Lars Hangartner?
Also ich bin eindeutig für die Impfung aus zwei Gründen. Der eine Grund ist sicher mal, es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, eine Krankheit durchzuleben, wenn man sie nicht muss durchleben. Die Grippeimpfung ist sehr wirksam, sie ist sehr gut verträglich und es ist eigentlich ein kleiner Aufwand mit dem Peak, sich sozusagen eine Saison ohne Grippeviren können sichern.
Der es ist nicht wichtig, dass der Körper die Abwehrkräfte und so selber macht, weil er dann Krankheit durchlebt hat etc. Das gehört man immer wieder.
Ja, dass man eine Impfung als solches passiert, die genau gleichen Vorgänge, die passieren, wenn ich eine normale Infektion durchlaufe, außer dass die ganzen Schäden nicht stattfinden, die ich in einer Infektion habe. Mhm. Also das heisst, von dem her gesehen, ich bin nicht der Meinung, dass das Immunsystem ein Muskel ist, den man trainieren kann. im Sinn von, je mehr dass ich es trainiere, desto besser wird es dann gegen etwas, wo es noch nicht gesehen hat. Also ich bin der Meinung, wenn überhaupt, ist das Immunsystem mehr wie ein Hirn. Also je mehr es gesehen hat in Sachen Variabilität, je mehr verschiedene Sachen das gesehen hat, desto besser wird es. Aber nicht, wie intensiv die Sachen gewesen sind.
Mhm. Bei Reinhard Zahler ist sicher Impfen ein als Naturheilkundenspezialist. Er lacht.
Die Entscheidung, sich gegen Grippe impfen zu lassen, ist eine sehr individuelle Entscheidung, wo es meines Erachtens auch notwendig ist, dass die Gründe in der Aufklärung offen und klar dargelegt werden, ohne irgendwelchen merkwürdigen Übertreibungen oder Untertreibungen. Für mich selber ist die Entscheidung eigentlich sehr einfach. Ich arbeite in der Sprechstunde und da ist es für mich ein Grund, mich impfen zu lassen, die Krankheit nicht am, oder die Viren nicht am Patienten weiterzugeben. Also es ist eine Entscheidung, die gar nicht so sehr mich selber in erster Linie betrifft, sondern die Menschen betrifft, mit denen ich zu tun habe.
Das heisst, Sie selber impfen ja. Und was raten Sie den anderen Leuten, die zu Ihnen kommen und die sich vielleicht auf Naturheilpräparat spezialisiert haben und Sie fragen, soll ich nicht?
Da muss man das im Einzelfall immer ganz genau klären. Zu uns kommen eine ganze Reihe von Patientinnen und Patienten, zum Beispiel mit Tumorerkrankungen, mit Tumorbehandlungen, wo ich dann in diesen Situationen den Nutzen der Impfung größer ansehe, als wenn man sich nicht impfen lassen würde. Aber die individuelle Entscheidung und Abklärung ist sicherlich notwendig und es ist kontraproduktiv, wie es manchmal passiert, dass man hier mit Ängsten und mit Druck arbeitet.
Also es kommt auf die Risikogruppe drauf an?
Ganz klar.
Mhm. Herr Hangartner?
Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, der da formuliert worden ist. Wenn ich mich impfe, schütze ich nicht nur mich selber, sondern ich schütze auch mein näheres Umfeld damit. Und gerade zum Beispiel, wenn ich auch jetzt selber nicht zu der Risikogruppe gehöre, in dem, dass ich mich selber nicht infizierbar mit den Grippeviren mache, kann ich den Virus auch nicht auf jemand anderes übertragen. Und man kann das zum Beispiel auch sich so vorstellen, wie zum Beispiel Bison sich um ihre Nachkommen scheren und sozusagen eine Trutzburg machen gegen die Angreifer. Können wir das in unserer Familie auch machen, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Grosi haben oder ein Säugling haben zu Hause, wo selber auch nicht sehr gut mehr kann geimpft werden oder auch sonst sehr anfällig ist, indem dass man die ganze Familie impft, dann man sozusagen eine Trutzburg aufbauen, was es für den Virus wesentlich schwieriger macht, zu diesen Individuen anzukommen.
Woher kommt dann eine gewisse Impfmüdigkeit, die man immer wieder spürt? Es gibt immer wieder Leute, die sich stark engagieren und sagen, nein, impfen ist ein Eingriff in den Körper und etc. Man muss den Körper arbeiten lassen etc.
Ich glaube, das ist ein grundsätzlicher, wie soll ich sagen, ein philosophischer Aspekt vielleicht, der dazu kommt. Wissenschaftlich gesehen habe ich keine Evidenz dafür oder keinen Beweis dafür, dass das irgendwie sollte besser sein oder weniger gut sein. Ich denke mir, das ist das eine. Das andere ist natürlich, es ist ein absolutes Luxusphänomen. Also wenn ich, wir sind jetzt eine alte Generation oder die jetzige ältere Generation, ist die durchgeimpfte Generation. Wir kennen Kinderkrankheiten bestenfalls noch aus den Erzählungen oder vielleicht mal noch das Gespönchen von den Älteren von uns. Aber schlussendlich haben wir eigentlich auch nicht mehr so wirklich begriffen, was eigentlich wirklich die Kinderkrankheiten sind und dass die eigentlich kein Zuckerschlecken sind. Und ich denke mir, aus dem heraus gesehen, hat man den Fokus jetzt eigentlich mehr auf die möglichen negativen Nebenwirkungen von einer Impfung gesetzt und hat eigentlich ein bisschen aus dem Blickfeld verloren, was der Vorteil und die guten Punkte von einer Impfung sind. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das eine rechte Luxusdiskussion schlussendlich.
Mhm. Aber wie der Herr Saller gesagt hat, man muss es individuell anschauen. Es interessiert uns, Sie daheim, die uns jetzt zulassen. Was ist denn Ihre Meinung? Was ist Ihre Handhabe? Impfen Sie oder impfen Sie nicht? Sie können uns jetzt ein Mail schicken, studio@drs1. Was meinen Sie zum Impfen? Ja oder nein, studio@drs1. Und nach der 10 Nachricht in ein paar Minuten schauen wir zurück in die Geschichte. Spanische Grippe, das war eine Grippe mit weltweit Millionen von Toten. In der Schweiz waren es mehrere 10'000. Man hat herausgefunden, dass der Vogelgrippe-Virus eine Art Ähnlichkeit mit diesen Viren aus den 1910er Jahren hat. Wir reden darüber, wie gesagt, nach der 10 Nachrichten. Weltweit hat es gegen 50 Millionen Tote gegeben. In der Schweiz waren es ein paar 10'000 gewesen. Die spanische Grippe hat sich in drei Wellen um die ganze Welt bewegt. Könnte das auch heute noch passieren? Fragezeichen. Und warum hat die damalige spanische Grippe vor etwa 80, 90 Jahren mit der Vogel- und Schweinegrippe vom letzten Jahr einen Zusammenhang? Sie erfahren es in dieser zweiten Stunde vom Grippetreffpunkt mit Tommy Scherrer und noch kerngesund.
Tell me, when will you be mine? taekwondo. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, Kwondo, Kwondo, Kwondo. You mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me, Kwondo, Kwondo, Kwondo. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.
Acht Minuten ab der 10 ist es der Treffpunkt, wo wir heute in die Grippe hineinschauen oder in die Geheimnisse der Grippe hineinschauen. Wir haben das Mail bekommen von der Yvonne Trottmann. Sie schreibt, unsere Großmutter haben alle 7 Kinder während der spanischen Grippe jeweils einige Knoblauchzehen in einem Stoffsäckchen um den Hals gehängt. Und das ist notabene eben zu 1918 bis 1920 gewesen, die spanische Grippe. In 3 Wellen ist sie um die Welt gegangen, in den Jahren 18 bis 20, weltweit 50, 70 Millionen Tote. Man ist sich nicht ganz sicher, damals in der Schweiz sind es über 20'000 Tote gewesen, auf jeden Fall. Lars Hangartner, Virologe, der uns begleitet hat, warum die riesige Anzahl von Toten damals?
Es sind sicher 2 Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Einerseits ist sicher mal ein Nachkriegs-Europa gewesen. Die Bevölkerung als solches ist nicht sehr gut beieinander gewesen. Gerade Europa hat sehr viel Mangelernährung gehabt.
Also Erster Weltkrieg, 1914 bis 18 genau. Ist das gewesen.
Ja, und das Zweite ist natürlich, dass das Virus ist außergewöhnlich aggressiv gewesen. Also normalerweise geht man von 0,1% Sterblichkeit bei einer Grippeinfektion aus. Das Virus, das die spanische Grippe verursacht hat, das hat bis 2,5% Sterblichkeit geschätzte Sterblichkeit verursacht. Und das ist von dem her gewesen, ist die Kombination aus diesen 2 Sachen gewesen, die dann zu so einer hohen Sterblichkeit geführt hat und so viel Opfer gefordert hat.
Reinhard Zahler, Professor für Naturheilkunde, das Mail, das wir bekommen haben, wo beschreibt, dass Großmutter dem Kind Knoblauchsäckli um den Hals gehängt hat. Hat das allenfalls etwas genützt, Knoblauch als Wirkstoff gegen Grippe?
Ich glaube, man muss zwischen dem Umhängen und dem Knoblauch nochmal trennen. Ob das Umhängen von dem Knoblauchzehen was genützt hat, lässt sich im Nachhinein ganz sicherlich nicht sagen. Ich habe mich mit den Naturheilmitteln, die dann 1918 und später verwendet wurden, beschäftigt. Und da gibt es immer wieder vereinzelte Hinweise darauf, dass verschiedene Knoblauchsude durchaus Patienten geholfen haben und zum Teil die Ärzte überrascht waren, dass sie das überlebt haben. Aber man kann das nicht so einfach in Verbindung bringen.
Mhm. Herr Angartner, man sagt, Sie haben vorher gesagt, aggressives Virus. Man sagt, von einer verseuchten spanischen Konservendose sei das ausgegangen. Wie kann denn so etwas passieren?
Also grundsätzlich passieren solche Fälle eigentlich nur, wenn ein Virus, das normalerweise in Vögel verkehrt, sich die Fähigkeit verschafft, dass auch in Menschen sich vervielfältigen. Und das sind in der Regel solche Fälle. Der spanische Grippevirus ist definitiv auch ursprünglich mal ein Vogelvirus gewesen, wo wahrscheinlich über den Umweg von der Säu den Weg in die Menschen gemacht haben. Man geht heute davon aus, dass der erste Fall, wo man weiss, der ist in einem amerikanischen Armeevorstand hat der stattgefunden. Und der Grippevirus hat dann die erste Wellen aus dem vorgemacht und dass die aggressive Form von der Grippe irgendwo wahrscheinlich in Westfrankreich dann in der zweiten Welle entstanden ist. Und sie heisst spanische Grippe, weil auch noch dazumal haben eigentlich nur in Spanien freie Medien geherrscht und die haben das Thema aufgegriffen. Und auch durch die Nähe zu Spanien, wo die ersten Fälle auftreten sind, hat man die spanische Grippe genannt. Aber als solches, der für die Konserven und dass es in Spanien Ursprung genommen hat, ist nicht ganz richtig.
Was aber richtig ist, dass Viren mutieren. Und ich habe vorher gesagt, der Zusammenhang besteht, dass der aggressive Virus von damals heute auch noch in mutierter Form existiert. Vogelgrippe-Virus-Ähnlichkeit, Schweinegrippe-Virus-Ähnlichkeit. Warum mutiert ein Virus überhaupt?
Also im Prinzip bei den Grippen ist das Mutieren dazu da, dass das Virus jedes Jahr wieder zurückkommen kann. Also, wir kennen das von der klassischen Kinderkrankheit. Wenn ich mal eine Kinderkrankheit hatte, bekomme ich sie nicht mehr. Das ist, weil das Virus als solches für das Immunsystem immer gleich aussieht. Wenn es mal kennt, kann es abwehren, bevor es wieder zur Krankheit kommt. Jetzt, das würde grundsätzlich auch für Grippe gelten. Nur die Grippe hat jetzt sozusagen den Trick entwickelt, dass einfach konstant und in Jahresabständen oder mehrere Jahresabständen die Oberfläche so verändert, dass wenn ein Körper, der schon mal Grippe gesehen hat, das nicht wiedererkennt. Es tut sich sozusagen
da. Das ist eine Intelligenz, oder? Eine Form von Intelligenz?
Ist mehr, würde ich sagen, eine Form von Selektion. Mhm. Also ich weiss nicht, ob ein Virus eine Intelligenz als solches hat. Mhm. Das ist natürlich etwas, wo man auch sieht, in jeder Situation, wo man einen Jäger und ein Gejagtes hat, also das kann Hass, Fuchs sein. Es gibt immer Mittel und Gegenmittel, die probiert da irgendwie für beide Seiten einen Lebensgrundlage zu schaffen.
Und wie hat man jetzt herausgefunden, dass eben das Virus Schweinegrippe, Vogelgrippe, eine Ähnlichkeit hat mit dem damaligen Virus oder spanischen Grippe?
Da hat man verschiedene Möglichkeiten angewendet. Das eine ist, man hat im Permafrostboden über dem Polarkreis hat man Opfer ausgegraben, die seit dort mal begraben waren. Die sind die ganze Zeit tiefgefroren gewesen. Und aus diesen Opfern hat man dann sehr gut können isolieren von dem Virus, wo die Leute da gestorben sind. Das war die eine Sache. Die andere Sache war, man ist in das Archiv von den Spitälern gegangen und hat dort in Paraffin eingebettete Gewebstücke gefunden und hat im Prinzip schlussendlich das ganze Erbgut zurückgebaut und analysiert. Und wenn man das Erbgut kennt, ist das wie ein Text und dann kann man schauen, wie ähnlich ist der Text zu anderen Texten, die man schon kennt. Und dann hat man eigentlich so herausgefunden, dass es Virus ursprünglich oder sehr hohe Verwandtschaft hat mit Viren, die normalerweise oder zu diesem Zeitpunkt mit Vögeln in die Vögel zirkuliert sind.
Also so viel zu unserem Ausflug in die spanische Grippe, die durchaus eben einen Konnex, eine Verbindung hat zu der heutigen Form von Grippe, Viren und Grippewellen. Was geben kann, natürlich sind wir besser vorbereitet. Wahrscheinlich so eine Pandemie mit so vielen Toten wird es nicht mehr geben. Ja. Sind wir wieder in der Jetztzeit? Wir haben von unseren Hörern und Hörern kommen wir laufend Mails über. Und etwas, was wir vielleicht noch klarstellen, Herr Hangartner, ist, fragt jemand, und zwar ist es die Familie Künzli, was mich immer verwirrt, weshalb wird bei Grippe oft Antibiotika verschrieben? Dies wirkt ja gegen Bakterien und eben nicht gegen Viren und macht auch noch die ganze Darmflora kaputt.
Die Grundaussage ist absolut richtig. Die Antibiotika wirken gegen Bakterien und sind wirkungslos gegen Viren. Was man im Fall von einer Grippe oder sehr häufig als Komplikation hat, ist, dass die geschwächte Lunge und die geschwächten Atemwege zusätzlich zum Grippevirus noch mit Bakterien befallen wird. In dem Fall hilft natürlich dann das Antibiotikum gegen die sogenannte Superinfektion, gegen die zusätzliche Infektion. Aber einfach präventives Antibiotikum geben, ohne dass man wirklich weiss oder eine Diagnose hat, dass es eine Zusatzinfektion ist, ist meiner Meinung nach nicht nötig.
Das sollte man auch nicht machen. Wir wissen ja, die Resistenz gegen Antibiotika ist relativ hoch. Also nicht einfach Antibiotika schlucken. Eine andere Frage, die man gerne beantworten würde, ist, wie lange kann man andere Menschen mit der Grippe anstecken? Und gilt das auch bei Erkältungen?
Bei der Erkältung muss ich jetzt persönlich sagen, weiss ich es nicht im Detail. Was ich weiss, ist bei der Grippe, ist, dass nach der Infektion schon nach 12, 24 Stunden ich kann anfangen, Virenpartikel abzuscheiden. Und dementsprechend ist das auch noch in einer Zeit, bevor ich effektiv anfange, Fieber- und Grippesymptome habe. Also Grippe ist eine von den Krankheiten, wo man zuerst das Virus weitergibt, bevor man sich wirklich krank fühlt. Nachher, wenn man sich krank fühlt, ist dann eigentlich der Moment, wo das Immunsystem anfängt, das Virus zu bekämpfen. Und ich würde sagen, so als Faustregel würde ich mal sagen, während der Zeit, wo man die starken Symptome hat, vielleicht noch ein, zwei Tage länger, besteht eine gewisse Ansteckungsgefahr. Das heisst etwa 4 bis 7 Tage. Ist natürlich auch sehr individuell.
Also, das zu diesen beiden Mails. Herzlichen Dank dafür. Sie können uns weiterhin ein Mail schicken mit Fragen. studio@drs1.ch. Zum Beispiel haben wir Sie gefragt, impfen ja oder nein? Oder schicken Sie uns Ihre Hausmittel, wo wir gerne dann auch analysieren. Da Sie auf Platz mit dem Reinhard Zaller, der Spezialist ist für Naturheilkunde. Und es geht dann meistens um Wirkstoff und Präparat aus der Natur. Als nächstes da im Treffpunkt gehen wir ins Hochsicherheitslabor. Man hat nämlich noch lange nicht alles erforscht in Sachen Viren. Und wir sind dort hergegangen, schauen, wie dort geschaffen wird in dem Hochsicherheitslabor von der Universität Zürich.
Danke, freut mich. Aber ich bin ja zwar schon in der
Let's go. senza taie za și vieții pășmon. Titează mi cu viet cu ea sunt triși se păsunți. Acum pănesc mai cu ea sunt pe tirai mă-nțeles. Ce tiai ză tine cum mai. Părcoaia seaua fie tie în gață pe îți viați moment. Că nu se voi n-nțemăn pasă-n tau. Ei da la forță că ea nu se-nțemăn-nă-nau.
20 ab 10 ist es. Wir sind jetzt in den nächsten paar Minuten im Hochsicherheitsvirenlabor von der Universität Zürich. Es gibt verschiedene Stufen und für die Hochsicherheitsstufe 3 hat unsere Reporterin Martina Schneider durch eine Schleuse durch müssen. Sie hat zwei Paar Händchen an, sie trägt ein Overall, spezielle Socken, Schuhe und das Mikrofon ist auch in einem Plastiksack verpackt, damit ja kein Viren oder andere Käfer von außen und von innen nach außen kommen. Virologe Lars Hangartner, er, der bei uns ist heute in der Sendung, ist in dem Moment, wo Martina Schneider dort war, gerade aus seiner Garderobe rausgekommen und hat etwas vorgehabt mit dem Schweinegrippevirus, Martina Schneider.
Hinter uns geht die Türe zu und wir stehen jetzt im BL3, Biosafety Level 3, das ist die zweithöchste Gefahrenstufe. 6 Arbeitsplätze gibt es in diesem Raum. Jeder Platz liegt unter einer Art Glasglocke mit Abzug, dass auch ja keiner von den Viren aus einer Zellkultur oder einem Röhrli auf Wanderung gehen kann. Der Lars Hangartner braucht jetzt zuerst noch seine Hundekrebszellen, die er vorher von der anderen Seite in die Schleuse gelegt hat. Die Zellkultur legt der Virologe nochmal in einen Wärmeschrank. Er braucht sie nachher, um den Virus darauf anzusiedeln. Jeder Virus braucht ja einen Wirt zum Überleben. Bevor er aber das eine zum anderen geben kann, muss er seinen Arbeitsplatz vorbereiten. Durch einen Knopfdruck aktiviert er die Maschine, die zum Beispiel für den richtigen Luftdruck unter der Glasglocke sorgt.
Jetzt fahren wir die Maschine sozusagen auf.
Genau. Ich tue jetzt das Licht anstellen.
Und jetzt hat sich quasi der Spalt haben wir jetzt auch. Die Glasscheibe hat sich ein bisschen gehabt. Da unten durch könnte man das schaffen.
Genau, ich habe noch eine Anzeige, die mir sagt, dass die Luftdruck und alles so ist, dass es sicher ist, zum Anfangen zu arbeiten. Und jetzt fange ich noch an, den Arbeitsplatz selber weiter vorzubereiten, dass, wenn ich mal am Arbeiten bin, die Hände so wenig wie möglich muss aus dem Arbeitsplatz rausnehmen. Kosmetiktüchlein sehe ich jetzt gerade, dass ich brauche. Dann Absaugepipetten bräuchte ich. Und sonst wäre es eigentlich von meiner Seite aus gesehen gut. Jetzt kann ich mal kontrollieren, ob die Pumpe, wo mir die Abfällflüssigen mit absaugen, der Container, wo es aufbewahrt wird, der hat Schawell drin. Und das im Prinzip alles, was mir absaugen, wird dann gerade inaktiviert. Weil Schawell ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um Krankheitserreger abzutöten. Speziell die wir damit arbeiten, sind sehr schnell kaputt im Schawell.
Vorausdenken, vorausschauen, routinierte Handgriffe, Abläufe, die verinnerlicht sind. Das sei das A und das O bei diesem Job. Wenn er jemand Neues einschafft, dann sitzt er wochenlang neben dieser Person und beobachtet jeden Handgriff.
Dort, wo es am längsten Zeit braucht, bis es intuitiv geht, ist mit dem Vorausdenken. Was brauche ich als Nächstes und was brauche ich als Übernächstes? Dass, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem offenen Röhrchen, wo Virus drin ist, nicht noch muss irgendwie davon latschen und rausgehen, um etwas zu machen. Das heisst, einfach das Vorausdenken und die Arbeitsabläufe 2-3 Schritte vorausdenken, das ist schon etwas, wo das meiste Routine braucht.
Was er jetzt noch braucht für seine heutige Aufgabe, sind die Viren. Schweinegrippe-Viren. Und die geht der Lars Hangartner jetzt holen. In einem Raum nebendran, in einem Tiefkühler, der minus 80 Grad anzeigt.
Und jetzt suche ich hier, in diesem Kältedampf, suche ich die entsprechenden Proben.
Jetzt ziehen sie so eine Art Gestell raus und da hat sie so rosarote Schachteln, die sind angeschrieben, H1N1.
Genau. Und da sehen wir auch am Namen an, also der Stamm heisst A Zürich 7771 und der ist im 2009 isoliert worden, das heisst, das wäre der Stamm, wo wir jetzt würden.
Gut.
Ein kleines Röhrchen nimmt er zu seinem Arbeitsplatz. Der Deckel ist selbstverständlich noch drauf. Jetzt muss die Probe zuerst einmal auftauen. Und dann, was hat der Virologe vor? Er will aus diesen paar Millionen H1N1-Viren ein paar Milliarden machen, damit er und seine Kollegen dann mit denen weiterforschen können. Die Viren sollen also in dieser Zellkultur an diesen Zellen andocken und sie so umprogrammieren, dass sie selber Viren produzieren. Der Lars Hangartner sitzt jetzt am Arbeitsplatz. Seine Hände mit zwei Paar Händchen langen durch einen Spalt unter der Glasglocke durch. Vor sich hat das kleine Röhrchen mit den Viren, daneben die Flasche mit der Zellkultur.
ich tue jetzt das Virusgefäß immer ganz leicht lockern, sodass ich es mit einer Hand dann weiter könnte behandeln. Ich tue das Gleiche jetzt auch mit der Zellkulturflasche machen. Ich tue die so weit aufmachen, dass ich jetzt alles noch mit einer Hand fertig mache. Ich tue jetzt eine Wegwerfspitze ab in die Betten an. Und ich tue jetzt hier das Röhrchen, wo der Virus drinnen ist, tue ich jetzt ganz leicht aufmachen. Gehe den Virus rausholen. Mache gerade wieder zu.
Und jetzt haben wir die Flüssigkeit in der Bibette und jetzt.
Jetzt tue ich sie über auf die Zelle. Und jetzt habe ich dann noch das Tröpfchen dran, das tue ich jetzt noch abstreichen. Und jetzt tue ich die Spitze gerade mit Javelwasser spülen. Und jetzt erst tue ich sie abwerfen in den Mischkübel.
In etwa zwei Tagen kann er dann die Viren ernten, wie es im Fachjargon heisst. Am Arbeitsplatz geht jetzt zuerst einmal die grosse Putzerei los.
Jetzt habe ich hier auch im Arbeitsplatz drin, habe ich eine Sprayflasche, wo 70%igen Alkohol drin ist. Jetzt tue ich zuerst meine Hände desinfizieren.
Danach sechs ist die orange Händchen.
Orange Händchen, genau. Und dann tue ich die Flasche auch ein bisschen desinfizieren. Und jetzt brauchen wir die. Entschuldigung, schnell. Jetzt brauchen wir die Papiertücher, die wir vorher geholt haben. Jetzt tue ich die ganze Flasche abreiben. Das heisst, wenn irgendwo von einem Platz der Blätterli oder sonst wie ein bisschen Virus auf dieser Flasche wäre, wäre jetzt kaputt gemacht.
Die Flasche kommt dann in den Brutkasten. Jedes Instrument am Arbeitsplatz wird dann akribisch mit Alkohol abgerieben. Das Schavelwasser, das in einer Schale war, wird abgesogen und die Schläuche werden mit Wasser nachgespült. Alle Röhrli und Bibetten kommen in den Kübel. Und im Kübel sind gerade zwei Säcke, die am Schluss verklebt werden, falls einer einmal ein Loch hätte. Doppelt hebt besser, sozusagen.
Dann haben wir den Arbeitsplatz so hinterlassen, wie wir ihn gerne wieder antreffen. Wir haben die Pumpe abgestellt. Und wir können jetzt eigentlich wieder ausschliessen. Und es geht
das ganze
Retro-Seite, würde sie wieder sozusagen das Gleiche rückwärts machen und sich konzertiert entkleiden und wieder anlegen.
Was sie natürlich gemacht hat, unsere Reporterin, unbeschadet ist sie wieder aus dem Labor rausgekommen. Eindruck von Martina Schneider aus dem Hochsicherheits-Viralabor der Universität Zürich. Der Lars Hangartner, der dort arbeitet, ist ja heute bei uns im Treffpunkt, wo wir über die Grippe und die Grippeviren reden. Ich weiss, den Ausflug machen wir noch schnell in Sachen Hochsicherheitslabor, dass es auch noch so ein Bioterrorlabor gibt. Da ist die Hochsicherheitsstufe noch mal eins höher. Für was braucht es das?
Ja, also wir haben im Prinzip bei unserer Infrastruktur noch eine Stufe mehr. Also es ist nicht ganz vier, aber es ist auch mehr als drei. Und dort haben wir eine Infrastruktur, dass wenn irgendwo in der Ostschweiz eine Probe auftaucht oder ein Päckchen auftaucht oder irgendetwas auftaucht, wo man Verdacht hat, dass Krankheitserreger verseucht ist oder dass da ein Bioterroranschlag verübt worden ist, dann können wir die Proben dort reinnehmen und wir können die so weit aufbereiten, dass man dann kann probieren, den Krankheitserreger, der möglicherweise drinnen ist, identifizieren.
Mhm. Etwas nimmt mich ein Wunder, wie lange dauert es eigentlich, bis man einen Impfstoff entwickelt hat gegen ein bestimmtes Virus?
Das ist eine zweiteilige Frage. Der eine Teil ist mal, bis weit hat man den Impfstoff beieinander, dass man kann in die ganze Zulassungsverfahren hingehen. Und die andere Frage ist natürlich, wie lange gehen die Zulassungsverfahren? Ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt für beides zusammen muss man sicher 10, 15 Jahre rechnen. Mhm.
Und die Viren mutieren ja laufend, von dem her hinkt man immer ein bisschen hinten rein, oder?
Das ist so, ja.
Mit dem Impfstoff, den man hat.
Wir haben ja bis jetzt noch keine Impfung, die gegen sehr variable Viren wirkt. Also die meisten Impfungen, die wir haben, sind gegen Kinderkrankheiten, die als solches eben, wie gesagt, die kommen wir auch sonst im Leben nur einmal über. Und schon bei den Grippevirus haben wir das Problem, dass wir jedes Jahr einen neuen Impfstoff formulieren, damit wir überhaupt in der Lage sind, um dieser Veränderung von diesem Virus nachzukommen.
Das ist eines von den Themen, die wir heute auch angeschaut haben. Impfen ja oder nein? Da haben wir Sie daheim gefragt. Was ist Ihre Haltung? Impfen Sie? Wenn ja, warum? Impfen Sie nicht? Wenn nein, warum? Das interessiert uns. Wir haben einen Haufen Mails bekommen. Das werden wir anschauen. Als nächstes im Treffpunkt und natürlich laufend Ihre Hausmittel, Ihre Rezepte, die Sie anwenden. Also kein Medikament, sondern Hausmittelrezept, das Sie brauchen, wenn Sie eine Grippe verwünscht haben. Weil wir haben auch bei uns den Ralf Saller, der Professor für Naturheilkunde ist und Ihnen dann sagen kann, was es dort für Wirkstoff drin hat und ob es aus seiner Sicht dann tatsächlich wirkt oder nicht oder ob es mehr der Glauben ist. Also, wir haben noch viel vor in dieser zweiten Treffpunkt Halbstunde bis um 11 Uhr. I've been watching you a la 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 long a la 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 long 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 come on a la 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 long a la 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 long 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 hey standing across
and starts running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your big brown eyes. Oh yeah, and I've got this to say to you. Hey, girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more.
It can't help but grow old. roses do, lovers too, so cares your seasons to the wind. And hold me dear, oh, hold me dear. Close the window, come alive, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. All's forgotten now. We're all
die nächste Grippewelle kommt bestimmt, das ist sicher. Wir haben sie gefragt, impfen sie ja oder nein? Wir haben einen Haufen Mails bekommen, danke vielmals. Und Produzentin Cornelia Büttler mit dem ersten Mail von Andrea Lüthi.
Genau, Andrea Lüthi ist fürs Impfen. Sie sagt, früher sei man mit Bakterien und Viren dann sei man einfach chancenlos ausgesetzt gewesen und hätte dann fürchterliche Schicksale müssen erleiden. Und dass wir Gesundes doch auch eben den krankheitsplagten Menschen schuldig sind, das Risiko von einer Ansteckung durch eine Impfung zu senken. Und auch Katharina Schäfer sagt, sie gehe impfen, sie habe eine Mutter, die in einer betagten Wohngruppe lebt. Und es sei ja nicht nötig, dass man dort die betagten Menschen anstecke. Es gibt aber auch Mails, die dem eher skeptisch gegenüberstehen. In einem Mail ist das Risiko angesprochen worden. Oder zum Beispiel Therese Meneghini hat geschrieben, jedes Medikament hat seine Nebenwirkungen. Und sie denken eben auch, dass jede Impfung grössere oder kleinere Nebenwirkungen hat. Vielleicht
da Lars gerade Herr Hanga. Ja, Lars Hanga.
Das ist Virolog, sicher der Fall. Ja. Mhm. Ich meine, jede Impfung hat auch Nebenwirkungen. Aber die Frage ist natürlich, wie gross sind die im Vergleich zu den Nebenwirkungen, die effektive oder die volle Wirkung, die effektive Krankheit hat. Und da ist natürlich klar, dass das die Waagschale ganz klar auf die Impfung liegt. Also die Nebenwirkungen, die man bei einer Impfung haben, sind x-tausendfach weniger gross als die möglichen Probleme, die wir haben durch eine Infektion.
Nächstes Mail noch, zum gleichen Thema.
Genau, Ruth Zurbrück schreibt da eben gerade, was man dann dazu sagen, dass Leute nach einer Grippeimpfung dann den ganzen Winter krank geworden sind, sich abgeschlagen gefühlt haben, Fieber gehabt haben. Sie hat mehrere so Leute kennengelernt und es sind auch mehrere solche Erfahrungen reingekommen
per Mail. Was passiert im Körper, Lars Hangartner, wenn man jetzt mit der Impfung zu kämpfen hat?
Ja, also konkret beim Impfen gegen Grippe, da tut man nicht einen lebenden Virus nehmen, sondern man tut den Virusbestandteil nehmen und das, was man injiziert bekommt, ist nicht lebensfähig, das kann sich im Körper nicht weiter fortpflanzen. Was wir aber machen müssen, ist, damit das Immunsystem das erkennt als Fremd und etwas dagegen unternimmt, muss man eine leichte Entzündung setzen. Und das ist das, was man dann am Abend merkt, wenn man dann so ein bisschen fiebrig vielleicht sind oder ein bisschen einen faulen Arm haben. Das ist die Entzündungs- und die Immunreaktion, die stattfindet. Aber das ist eigentlich etwas Gutes, weil dann wissen wir, das Immunsystem hat es erkennt und das Immunsystem fängt etwas dagegen an zu machen. Ein anderes Thema, eben, weil aufgrund von der Tatsache, dass es kein lebender Impfstoff ist, also der ist nicht fähig, um eine Krankheit direkt mehr auszulösen. Ist es wahrscheinlich meiner Meinung nach halt auch etwas, wie man das Gefühl hat, man ist immer dort an der Kasse, wo die längste Schlange ist. Denn wenn man sensibilisiert ist und sich darauf aufmerksam macht und wirklich aufmerksam beobachtet, ja, wie viele Pfnüsel habe ich jetzt, nimmt man vielleicht mehr wahr, als man vielleicht in einem Jahr, wo man dem nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt.
Dann ein weiteres Mail. Pro oder Contra impfen?
Das ist ein ganz anderes Mail, das vielleicht noch ein bisschen auf andere Ursachen von der Grippe eingehen will. Und zwar Marianne Bieri hat geschrieben, sie findet es wichtig, dass man impft, wenn man jetzt zu der Risikogruppe gehört, dass man nicht unbedingt impft, weil man, wenn man nicht zur Risikogruppe gehört, weil man eben auch eine Reaktion vom Körper kann haben auf Stress. Also, dass der Körper eben signalisiert, dass man eben eine Auszeit braucht und dass es eben in unserer Gesellschaft dann schon fast nicht mehr möglich ist, dass man wirklich einmal krank kann sein und dem Körper das gibt, was er braucht. Also eigentlich, dass Grippe eine Stressreaktion auch ist, wo man müsste ernst nehmen. und darum auch das Impfen nicht unbedingt notwendig ist.
Lars Hangan, vielleicht müssen wir noch mal schnell die Risikogruppen anschauen. Oder? Das ist jetzt schon häufig gefallen, das Wort. Wer gehört zu der Risikogruppe?
Also im Prinzip sind das vor allem alte Leute, über 65-Jährige, die grundsätzlich nicht mehr so ein gutes Immunsystem haben. Es sind die sehr jungen Kinder, die sehr anfällig auf Grippeinfektion sind. Und sind alle Kinder, oder sorry, Entschuldigung, alle Teilen der Bevölkerung, die eine chronische Erkrankung haben. Das kann Herz-Kreislauf sein, das kann eine Zuckerkrankheit sein. Die Leute sind extrem anfällig auf Komplikationen bei einer Grippeinfektion. Und die Leute macht es absolut Sinn, auch zum Impfen. Weiter tut man auch den schwangeren Müttern empfehlen zum Impfen, weil die schwangeren Mütter dann die Antikörper, die sie gegen das Virus machen, wie eine Muttermilch als Kind weitergeben und dann so den Schutz durchs Stillen für gewisse Monate als Kind weitergeben. Also man tut sozusagen Trip-Rep fahren, das Kind auch mit Impfen vom Moment an, wo es dann stillt. Und wenn es auf die Welt kommt, ist jetzt schon gewisse Immunität gegen Grippe.
Und eben, wie gesagt, das haben wir schon mal erwähnt. Wir haben es schon mal erwähnt, daheim bleiben, nicht den Herd raushängen und arbeiten zu gehen. Absolut. Man richtet mehr Schaden an, weder dass es irgendjemandem nützt.
Ich denke mir, es ist niemand gezwungen, zum arbeiten zu gehen, wenn er krank ist. Das ist schlussendlich eine Entscheidung, die jeder persönlich selber treffen tut, ob man will in den Härte sich raushängen und dann mit den grössten Pfnüsseln gehen oder nicht. Tatsächlich ist aber schon, was Sie gesagt haben, Stress hat einen Einfluss auf unser Immunsystem. Und wenn wir gross Stress sind oder viele Stressfaktoren ausgesetzt haben, ist unser Immunsystem auch geschwächt. Und wir kennen das zum Beispiel, die Herpesfieberblätter, die kommen dann genau raus, wenn wir zum Beispiel ein bisschen attached sind sowieso. Also ist sicher etwas, das nicht hilft. Aber schlussendlich, ob man sich Zeit nimmt, eine Krankheit auszuleben oder nicht, das ist eine Entscheidung, die jeder selber kann fällen und das Recht hat zum Fällen.
Man denkt an die, die selbstständig sind, die haben es nicht so
das
einfach.
Ist absolut,
das ist eine harte Geschichte, da muss man vielleicht den Herd aussenken, weil man es sich einfach nicht leisten kann.
Das ist so, ja, absolut.
Vom Arbeitsplatz wegziehen. Wir haben noch mal ein Mail, Cornelia Büttler, pro oder contra impfen?
Das ist jetzt ein Mail, contra kann man vielleicht so nicht sagen, aber es ist ein Mail, wie man vorbeugen kann, einfach so, nämlich von der Elisabeth Kempf. Sie sagt, sie macht jeden Morgen barfuß eine Runde durch den Rasen im Freitau oder im Winter halt im Schnee und das nützt, also Kneipen, vielleicht tun wir da gerade die Frage
an Herrn Saller. Der Saller, ja, der Herd eben doch raushängen, barfuß in Schnee und ins Eis rausgehen, wäre jetzt gerade perfekt, oder nützt das etwas Abschreckung?
Das sind Mittel, die aus der Tradition her große Erfahrungen mitbringen, die aber in den letzten Jahrzehnten auch intensiv in die Forschung eingegangen sind. Das einfache Tautreten, das kurze Laufen im Schnee oder auch das regelmäßige Saunieren im Winter oder wenn man keinen Garten hat, wo man das Tautreten machen kann, auch verschiedene kalte Güsse mit Kneipp, Oberarmgüsse, Brustgüsse oder auch Unterschenkelgüsse, das setzen die Infektanfälligkeit generell doch deutlich herab und die Leute haben dann die entsprechenden Saisonen hindurch durch wesentlich weniger Infekte. Wie weit die Auswirkungen dann bei der Influenza sind, das ist die Datenlage sicherlich noch offen, aber generell die Infektanfälligkeit, der wird sehr gut vorgebeugt.
Also das Saunieren, Sie als Bayer, das heißt nicht mit der Sau barfuß durch den Schnee laufen?
Ja, natürlich der regelmäßige Saunagang
Sauna,
ist damit gemeint.
Genau, das ist damit gemeint. Also, man hat nochmal ein Mail, Cornelia Büttler.
Und zwar hat uns ein Herr angerufen, der ist schon fast um die 100 und er schwört auf Lebertran und ist nie krank gewesen,
sein Lebertran. Ich das gerne kann, Lebertran. Was hat es drin im Lebertran, Reinhard Saller? Herr Saller, was hat es im Lebertran drin für einen Wirkstoff?
Es ist ähnlich wie bei den Pflanzen ein ganzer Komplex von unterschiedlichen Wirkstoffen, wobei alle diese Wirkstoffe eine Rolle spielen, die dann später unter den nicht mehr so intensiv riechenden verschiedenen Fischölen zusammengefasst sind. Im Wesentlichen ist ein sehr komplexer Fischölkomplex, der sicherlich eine ganze Reihe von Wirkungen hat, die man auch von den Nachfolgeprodukten kennt. Da stehen auf der einen Seite gewisse immunmodulierende, dann deutliche antientzündliche Wirkungen im Vordergrund. In diesem Fischöl sind dann auch noch eine Reihe von fettlöslichen Vitaminen enthalten, die ebenfalls nützlich sind. Allerdings, ich gehöre auch noch zu der Generation, der mit dem Lebertran ziemlich geplagt worden ist. Man könnte es heute auch mit anderen Produkten machen, wenn man einen Lebertran nicht riechen und nicht schmecken mag.
Lars Hangartner aus einer anderen Generation, 38, Virolog,
Lebertran-Erfahrungen. Ja, ja. Aber bei mir sind es schon in Kapseln drin, also ich habe nicht mehr das pure Öl. Schlucken.
Das ist dann nicht mehr so wohlreichend oder stinkend gewesen, genau. Nachdem, wie man es empfunden hat. Also, wir machen es in einem letzten Teil, da am Treffpunkt, wo wir über Grippe reden, nochmal Tür auf für Ihre Hausmittel und lassen die Begutachten von unseren beiden Fachleuten. Grippe und Ihre Hausmittel, das ist jetzt in den nächsten paar Minuten wieder das Thema bei uns im Treffpunkt. Wir haben ja zwei Gäste bei uns, Reinhard Zaller, Professor für Naturheilkunde an der Uni Zürich und auch der Lars Hangartner, Virolog, auch Professor an der Uni Zürich. Und Sie haben uns wieder ganz einen Haufen Mails geschickt, Cornelia Büttler, Produzentin. Fangen wir doch einfach mal von vorne an.
Genau, Christa Zweijacker aus Basel hat geschrieben, meine Grossmutter hat jeweils einen Krambambuli gemacht, dann hat sie einen Würfelzucker in einen Suppenlöffel tun, mit Kirsche aufgefüllt und das Ganze angezündet. Und dann hat man das möglichst rasch müssen trinken und aufpassen, dass man sich die Zunge nicht verbrennt.
Krambambuli, Kirsch, Reinhard Zaller, da sind wir doch wieder bei den Brandwein oder bei den Schnaps. Was könnte es dort drin haben? Warum könnte es wirken? Oder ist der Glaube stärker als das Mittel selber?
Im ersten Moment würde ich sagen, dass auch das Ritual hier dabei eine Rolle spielt. Und sonst, wie vorher schon angeführt, Wirkungen vom Alkohol, die auf die Durchblutung gehen und zum Teil gewisse Geruchswirkungen, die aus der Kirche kommen, und zwar Geruchswirkungen, die jetzt nicht unmittelbar auf die Viren einwirken, aber wir kennen ja, dass wir mit Gerüchen sehr vieles und sehr schlagartig in unserem Körper verändern können, wenn der Geruch für uns angenehm ist.
Und Zuwendung ist ja genauso wichtig von einem anderen Menschen wie das Mittel selber, oder kann genauso wichtig sein?
Also das würde ich in jeder Hinsicht unterstreichen.
Gut, also dann ein weiteres Mail, Cornelia Büttler.
Frau Volken hat geschrieben, bei den ersten Symptomen von Grippe nimmt sie 5 Tropfen Anisöl auf einen Teelöffel und dann Blütenhonig und lässt das im Mund zergehen. Blütenhonig oder Honig allgemein haben wir sehr viele Mails bekommen, da kommen wir vielleicht noch drauf. Und die Prozedur macht sie 3-mal täglich und nimmt dann auch noch 2-mal täglich Zink.
Anis, Zink, Honig, eine ganze exotische Mischung, Herr Saller.
Ja, aber eine exotische Mischung, die ich absolut empfehlen könnte. Denn sowohl die Zusammensetzung als auch, wie es die Frau anwendet, machen absoluten Sinn. Vom Honig her ist bekannt, dass er mindestens ausgeprägte antibakterielle Wirkungen hat, insbesondere wenn er mit den betroffenen Schleimhäuten in Kontakt kommt. Bei dem Anisöl könnte man auch spekulieren, experimentelle Hinweise gibt, dass sie auch Einfluss auf freigesetzte Viren haben könnten. Und von daher 3-mal am Tag im Mund zergehen lassen, ist sicher etwas, was extrem sinnvoll ist. Und über Zink in dem Zusammenhang wird auch wissenschaftlich immer diskutiert, ob und wie groß entsprechende Wirkungen sind, weniger bei der Grippe als wieder allgemein bei grippalen Infekten.
Aber eben Honig, antibakteriell, und der Grippe ist mit Viren ganz eng verknüpft, aber es kann durch die Schwächung, durch die Grippeviren halt eben auch zu bakteriellem Befall kommen, und dann ist Honig dann schon nützlich.
Man muss sagen, dass da der Honig relativ wenig diesbezüglich untersucht ist, aber andere Bienenprodukte wie zum Beispiel Propolis, da kennt man zum Teil ganz ausgeprägte antivirale Wirkungen.
Mhm. Propolis, müssen wir vielleicht noch schnell sagen, ist gemacht aus?
Propolis ist eigentlich das Kitharz aus den Bienenstöcken. Es wird von den Bienen gemacht, um die entsprechenden Eier und dann bei der Aufzucht die Brut zu schützen und vor allem auch vor Infektionen zu bewahren.
Schon faszinierende Viecher, die Bienen. Also noch weiteres Mail.
Genau, vielleicht noch ein letztes Mail, und zwar hat Brigitte Walser-Bürgi geschrieben zur spanischen Grippe. Das Förster Anton Hegier erzählt, dass im Winter 1819, wo eben die spanische Grippe gewütet hat.
1919 ist das gewesen, nicht 1819.
1918, Winter, ja, 1919, genau. In ihrem kleinen Dorf, das ist in Sattel, Schweiz, 60 Menschen gestorben sind, und der Vater von dem Förster eben, der hat dem Totengräber geholfen, und der hat sich immer so Stränze von Meisterwurz umgehängt und bei sich dreht und so Grippe nicht bekommen.
Meisterwurz oder Knoblauchsäckli am Hals, haben wir auch gehört im Verlauf von dieser Sendung. Meisterwurz, Herr Saller.
Ist ein wunderbarer Name für eine Pflanze, die in den letzten Jahren wieder in die Forschung eingegangen ist und die zahlreiche Wirkungen besitzt. Ich kann mir diese Anwendung, wie es geschildert ist, als durchaus sinnvoll vorstellen.
Jetzt, etwas nimmt mich noch Wunder. In der Naturheilkunde macht man entweder Tee, Tabletten, Tinkturen. Ist da je nachdem, was man daraus macht, die Wirkung eine völlig andere?
Ja, das spielt eine ganz große Rolle, wie man die entsprechenden Pflanzen behandelt. Wenn man einen Tee macht, sind in dem Tee eher nur die wasserlöslichen Stoffe drin. Wenn man Tinktur macht, sind wasserlösliche, fettlösliche Stoffe drin. Das spielt eine ganz große Rolle, wie der Wirkstoff dann zusammengesetzt ist und welche Wirkungen er besitzt. Einfach ein Naturheilmittel nur mit dem Pflanzennamen zu bezeichnen, das wäre in therapeutischer Hinsicht viel zu wenig.
Und der Apotheker weiss es, wenn man kommt und man sagt, ich hätte gerne zum Beispiel Echinacea als eines der Mittel, das kann helfen. Der weiß dann, was angesagt ist.
Ich nehme an, dass der Apotheker das weiß. Und es gibt ja bei uns auch noch eine zweite Berufsgruppe neben den Apothekern, die Drogisten, die auch mit Pflanzen sehr viele Erfahrungen besitzen.
Lars Hangartner, Virolog. Ich habe noch ein Mail bekommen. Wir haben vorher als Schluss die spanische Grippe gehabt. Es fragt jemand, soweit ich weiß, sind bei der spanischen Grippe die Leute im besten Alter gestorben, junge und alte eher weniger. Stimmt das? Und wenn ja, warum ist das so gewesen?
Es stimmt teilweise. Die Jungen und die Alten sind genauso wie bei jeder Grippe anfällig auf Krankheit. Aber ein spezielles Charakteristikum von der spanischen Grippe war, dass Leute im Alter 20 bis 30 sehr anfällig waren und sehr stark auch von der Sterblichkeit von dieser Grippe beeinflusst waren.
Ich bedanke mich ganz herzlich, Lars Hangartner, Reinhard Zahler, für den Besuch hier bei uns innen daheim, dass Sie ganz einen Haufen Mail geschickt haben und reagiert haben. Und ich hoffe, unsere Sendung hat dazu beigetragen, dass Sie jetzt wissen, wie Sie damit umgehen, ob Sie impfen, ja oder nein, und ob Sie Naturheilprodukte verwenden, wenn Sie Grippe verwünscht hat, was man nicht hofft, oder ob Sie eher die Chemie brauchen. Das war der Treffpunkt zum Thema von der Grippe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.